gibt ja so eine Kurzdefinition von Demut, die heißt der egofreie Blick vom Balkon. Das heißt, da hat es gar nichts damit zu tun, wie ich genau bin oder wie ich im Verhältnis zu anderen bin, ob ich klein oder groß bin, sondern es ist wirklich ein objektiver Blick auf mich und die Situation und was sich daraus ergibt.
Frau Dr. Frank, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talk.
Ganz wunderbaren Morgen Ihnen. Freue mich sehr drauf.
Ich bekenne mich als ein Riesenfan von Demut und gleichzeitig bin ich auch ein Riesenfan von Nietzsche. Und beides würde ehrlich gesagt nicht zueinander passen. Können Sie das Rätsel auflösen, Frau Dr. Frank?
Also Nietzsche hat ja gesagt, Demut sei wie eine Sklavenmoral, sozusagen für einen Wurm. Hat nicht viel von Demut gehalten. Aus meiner Sicht hat er nicht ganz die richtige Definition von Demut sich angeschaut. Er hat, denke ich, Demut eher gesehen in dieser Art von sich klein machen, das Licht unter den Scheffel stellen, nicht kämpfen. Und Demut in der heutigen Definition ist, denke ich, sehr viel weiter als das, was Nietzsche dachte. Und ich wette, heute wäre Nietzsche auch ein Fan davon.
Okay. Was mir sehr geholfen hat an die Linie zwischen Demut und diese Wurm-Definition zu ziehen, ist der Unterschied zwischen Demut und devot sein.
Oh ja.
Zwischen demütig und devot sein. Und wenn man das vor Augen hat, dann versteht man den Unterschied, weil ich Demut immer mit Dankbarkeit verbunden hatte und vielleicht mit der realistischen Einschätzung des eigenen Einflusses auf das Weltgeschehen.
Das finde ich sehr, sehr schön. Also wenn man sich anschaut, es gibt ja so eine Kurzdefinition von Demut, die heißt der egofreie Blick vom Balkon. Das heißt, da hat es gar nichts damit zu tun, wie ich genau bin oder wie ich im Verhältnis zu anderen bin, ob ich klein oder groß bin, sondern es ist wirklich ein objektiver Blick auf mich und die Situation und was sich daraus ergibt. Und daraus ergibt sich eben auch ganz oft Stärke und Kampf und Konflikt, aber eben auch Dankbarkeit, Bescheidenheit, sich manchmal zurücknehmen, anderen Raum lassen. Aber eben beides, sehr abgewogen.
Ja, das ist ja sowieso, glaube ich, sehr schwierig, in absoluten Werten links oder rechts, schwarz oder weiß zu denken. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich kann auch jetzt die Kreuter zitieren, der sagte, die Kunden kaufen von Siegern. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie demütig muss man als Sieger sein, um als Sieger erkannt zu werden? Wo liegen da die Grenzen?
Jetzt muss ich vielleicht nochmal eins zurückgehen. Also
gerne.
Wenn man sagt, Demut ist der egofreie Blick vom Balkon, dann muss ich ja schauen, was braucht der Kunde von mir? Und der Kunde oder ein Mitarbeiter oder ein Wähler braucht unterschiedliche Sachen nach unterschiedlichen Zeiten von mir. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Trump anschaut, Trumps Wähler brauchen von ihm, dass er so macht. Ob das ganz Amerika braucht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber er denkt, seine Wähler brauchen das. Das heißt, wenn Sie ein Produkt verkaufen, von dem Sie denken, dass die Kunden eben brauchen, dass es so ist, dass es Sie stark macht, dann müssen Sie auch so stark auftreten. Insoweit ist jemand, der sich dann als Sieger darstellt, auch demutsvoll, weil er ja das macht, was die Situation braucht. Wobei wir hier immer ganz sicher sein müssen, dass der ethische Rahmen stimmen muss, nicht? Also ich kann nicht sagen, Enron braucht meine Kriminalität, deswegen bin ich kriminell. Das geht nicht. Also ich muss sozusagen die Fähigkeit haben, den ethischen Rahmen erstmal wahrzunehmen. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich kenne die schöne Geschichte von einer Führungskraft, die aus der Kollegenschaft zur Führungskraft ernannt wurde. Und in ihrer Antrittsrede sagte sie, ich bin sehr nervös, ich weiß nicht genau, wo wir hingehen, ich bin mir sehr unsicher über die Zukunft. Das klingt auf der einen Seite demutsvoll, ist aber vollkommen demutslos, weil die Situation hätte halt verlangt, dass eine neue Führungskraft eine Idee hat, wo sie hin will. Muss nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, muss vielleicht auch sagen, ich habe einen Prozess, bei dem ich mit euch gemeinsam erarbeite, wo wir hingehen, aber ich habe schon eine Richtung. Also in dem Fall ist es wichtig, sich als, muss nicht unbedingt als Sieger sein, sondern als starker, kompetenter Mensch darzustellen und sich dann das Bein der Mitarbeiter Schritt für Schritt zu holen.
Das ist ja wiederum auch sehr, sehr schwierig, was die Erwartung anbetrifft. Am Ende des Tages möchte man Zuversicht vermittelt bekommen. Und wenn man jetzt zwischen Demut und Devotsein nicht unterscheidet, und dann ist, kann ja sein, dass ich erlebe das häufig, zum Beispiel bei vielen Vorträgen, man startet damit in einen Vortrag mit einer Reduzierung der Erwartungen, ja, indem man sagt, ja, ich rede jetzt vor so vielen Experten, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den richtigen Ton treffe, aber ich werde mein Bestes tun. Das ist für mich dann nicht mehr demütig. Und da die feine Grenze zwischen Schwäche und Stärke, weil Demut ist in dem Kontext für mich eine eindeutige Stärke, eigene Wahrnehmung der Position dessen, was man kann und was man auch nicht kann.
Das ist sehr gut. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben mit den Experten, vor denen man spricht. Also Demut hat vier Elemente. Und das zweite davon ist andere anerkennen. Es wäre sozusagen demutslos, wenn ich mich vor Experten hinstelle und sage, ich weiß alles. Es ist in dem Fall demutsvoll zu sagen, ihr wisst sehr, sehr viel. Und ich hoffe, dass ich da beitragen kann, weil ich in diesem Feld, habe ich mir eine Expertise anerarbeitet. Also insoweit ist das tatsächlich, würde ich auch sagen, demutsvoll, wenn man anerkennt, was das Publikum weiß. Die Frage ist, man darf nicht in dieses Humble Bragging reinkommen, nicht? Also, dass man sozusagen sagt, ihr seid so toll, aber im Endeffekt bin ich doch toller. Also, es muss authentisch sein, dass man wirklich wahrnimmt, dass die andere Seite sehr fähig ist und dass man aber dennoch auch hofft, dass man auch was hat, was man dazu beitragen kann.
Aber vielleicht, Sie haben ja vier Elemente von Demut erwähnt. Das zweite Element haben Sie gerade eben erläutert, andere offen anerkennen und wertschätzen. Vielleicht greifen Sie die drei Elemente auf, die aus Ihrer Perspektive gute Demutshaltung ausmachen. Ja.
Genau, also diese Definition kommt nicht von mir, sondern von insgesamt ungefähr 50 Forschern weltweit, die in so einer Push- und Pull-Methode versucht haben, rauszufinden, wenn es Elemente von Demut gibt und die man, wenn man sie misst, ist das ein Standalone-Konzept. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil Demut ist kein Führungsstil. Demut soll auch nicht sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen sein, sondern es soll ein Konzept sein, was für sich auch stehen kann. Und die Forscher, mit denen ich dann auch zusammenarbeite, haben eben definiert, das erste ist seine eigenen Stärken und Schwächen erkennen und sie zeigen, wo es fürs größere Ganze sinnvoll ist. Also nicht fürs eigene Ego, sondern fürs größere Ganze. Und das Thema mit den Stärken ist eben das, was für viele Menschen als Überraschung kommt. Und für viele Menschen nicht so als Überraschung kommt, das mit Schwächen zeigen oder Fehler zeigen. Da ist oft nur die Frage, wie es geht. Das zweite ist, wie wir gerade gesagt haben, andere anerkennen für das, was sie tun. Das dritte ist, immer lernbereit und offen sein. Das klingt auch total easy, wenn ich unterrichte und frage, wer von euch ist lernbereit und offen, gehen alle Hände hoch. Und spannend ist, wenn man dann genauer reinschaut, wo haben wir unser Fixed Mindset für uns selber und auch für andere. Und das vierte Element ist das größere Ganze. Auf der einen Seite sind wir oft für mehr Dinge zuständig, als wir wahrnehmen. Das ist dieses ganze Thema um den fundamentalen Zuschreibungsfehler. Und zur zweiten Seite sind wir für sehr viel weniger zuständig, als wir denken, weil wir wahnsinnig von Glück und Umständen abhängig sind. Ja, ich frage die Teilnehmer auch ganz oft, für wie viel der Erfolge ihres Lebens sind sie zuständig? Und dann sagen die Leute bis zu 90, 100%. Und ich sage, ich bin maximal für 10% zuständig. Das Allermeiste hat damit zu tun, dass ich gesund geboren wurde, in einer Familie, die mich mochte, in einem Land, was immer noch keinen Krieg hat. Dann natürlich, irgendwann muss man das verwandeln in etwas, aber das Allermeiste hat mit Dingen zu tun, auf die ich überhaupt keinen Einfluss hatte. Das heißt, man darf sich da nicht überschätzen. Das sind die vier Elemente von Demut.
Und ich habe Demut immer mit dem vierten Element, ehrlich gesagt, in Verbindung gebracht, obwohl ich bei 10% auch ein bisschen zucke. Ich meine, wenn man sagt, 40, 50% sind genetisch prädisponiert, 10% das Umfeld und ungefähr 30% liegt in unserer Hand. Das ist das, wo ich mich eher wohle fühle. Ich weiß aber auch, dass der Einfluss von Glück, Serendipität und Co. extrem hoch ist. Ich habe in meinem Leben folgendes Wertegerüst in Bezug auf die Leistung gelebt und lebe immer noch. Ich gebe mein Bestes, hoffe, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben und der Rest liegt nicht in meiner Hand. Und das ist da, wo ich sehr menschenzugewandt bescheiden unterwegs bin.
Das ist sehr schön. Eben dieses 100% Verantwortung übernehmen für das, was man wirklich beeinflussen kann. Es gibt von dem Arthur Ashe so ein schönes Zitat, das der Tennisspieler, der amerikanische, der sagte, wann ist es gerade weggerutscht ein bisschen, aber auf jeden Fall ein Element ist do what you can. Also wirklich all das tun, was man tun kann und auch wirklich 100% Verantwortung übernehmen. Und das ist oft im Leben gar nicht so leicht. Also ich hatte mehrere Phasen in meinem Leben, wo ich glaube ich noch nicht 100% oder gar nicht glaube ich nicht, wo mir klar ist, dass ich nicht 100% Verantwortung dafür übernommen habe und unter dem eigentlich deswegen blieb, was ich eigentlich hätte erreichen können in dieser glücklichen Situation, dass ich nicht im Krieg war, dass ich bei einem guten Arbeitgeber war und so weiter.
Also interessant ist, dass diese Selbstwahrnehmung eine große Rolle spielt, weil Sie ja egofreien Blick vom Balkon erwähnt hatten. Wenn man jetzt die Führungskräfte fragt, laut Ihrer Forschung, sagen Sie, dass Sie in über 80% demütig oder demutsvoll sich verhalten und nur 35% der Mitarbeiter schreiben dieses Verhalten den Führungskräften zu. Das ist eine leichte Diskrepanz, die wie erklärt werden kann?
Wir sehen uns immer selber und konzentrieren uns auf uns selber. Und wir wollen auch demutsvoll sein. Also eine der Fragen in dem Demutsfragebogen ist, sucht nach Feedback, selbst wenn es kritisch ist. Da sagen die allermeisten von uns, ja doch, das mache ich. Und wir machen es aber vielleicht nur bei einem Mitarbeiter. Und jetzt beurteilen uns aber 10 Mitarbeiter und dann sagen die anderen, niemals. Ja, insoweit gibt es die Diskrepanz, ich will es sein, mir gelingt es vielleicht auch hier und da mal, aber halt auch ganz oft nicht. Es geht auch darum, wie oft erkenne ich andere Leute an. Es gibt ja sehr schön die Forschung, wie wenig wir andere Menschen wahrnehmen. Und weil wir andere Menschen so wenig wahrnehmen, erkennen wir sie auch weniger an. Wir denken, wir erkennen sie an. Es gibt eine sehr schöne Forschung, da fragt man Teilnehmer einer Gruppe, wie hoch ist dein Anteil am Gruppenergebnis? Und dann addiert man all diese einzelnen Anteile auf und landet bei 144%. Und dann sagt man zu den Leuten, naja, das Gruppenergebnis waren ja nur 100%. Überleg doch nochmal, was haben die anderen gemacht im Vergleich zu dir? Dann überlegen die Leute, adjustieren nach unten und landen bei 128%. Das heißt, weil es uns so schwer fällt, andere Menschen wahrzunehmen, erkennen wir sie oft auch selten nicht an. Und das Thema Mindset, es ist uns oft gar nicht so bewusst, was lernbar ist und was wir nicht können. Und wir trauen auch anderen Menschen weniger zu, etwas dazu zu lernen, als wir selber uns vielleicht erinnern könnten, würden wir uns ordentlich konzentrieren, was wir alles schon dazu gelernt haben. Und beim größeren Ganzen, wie Sie schon gesagt haben, man will selbstwirksam sein. Man will eigentlich sagen können, ich, mein Leben, ich habe das geleistet. Und das ist so schmerzhaft zu verstehen, wie wenig nicht unter Kontrolle ist. Nicht? Also vielleicht werde ich nicht befördert, nicht weil ich eine Gurke bin, sondern ich werde deswegen nicht befördert, weil über mir eine wunderbar tolle Führungskraft ist, die jung ist. Ja, dann werde ich nicht befördert, nicht? Aber das hat dann in dem Fall wenig mit mir zu tun. Und genauso kann auch sein, ich werde befördert, weil über mir eine Gurke war, aber ich hätte es eigentlich gar nicht so verdient. Das heißt, das ist sehr schmerzhaft, auf uns hinaufzuschauen und deswegen schätzen wir uns oft falsch ein.
Wir haben jetzt sehr viel über das Phänomen Demut gesprochen, was das ist und was das nicht ist. Die Frage ist, warum sollen wir überhaupt demütig sein? Gibt's da, ich meine, 50 Forschungsergebnisse, die Sie eingangs erwähnt haben? Was besagen die eigentlich?
Also, es gibt ungefähr 20 bis 24 positive Effekte von demutsvollen Menschen. Und die kann man unterteilen in unterschiedliche Kategorien. Wenn wir mal erstmal außerhalb des Arbeitslebens schauen, kann man sagen, dass demutsvolle Menschen bessere Beziehungen haben, weil sie sich selber nicht fürs Gelbe vom Ei halten und deswegen auch mal sagen, boah, vielleicht mache ich auch mal einen Fehler, nicht nur immer meinen Partner, haben bessere Beziehungen. Ärzte, die demutsvoll sind, haben gesündere Patienten, was sicher auch ein Element des Placebo-Effektes ist, aber auch was damit zu tun hat, wie sehr sich der Arzt auf den Patienten einlässt. Therapeuten therapieren besser, wenn sie demutsvoll sind. Politiker übrigens, ein paar meiner Forschungsergebnisse zeigen auch, dass demutsvolle Politiker erfolgreicher sind. Im Arbeitsleben hat es positive Effekte für die Mitarbeiter, das Unternehmen und die Führungskraft selber. Also wenn man sich das mal anschaut für die Mitarbeiter, Mitarbeiter einer demutsvollen Führungskraft sind tatsächlich innovativer und auch motivierter. Das Thema Innovation kommt stark über das Thema psychologische Sicherheit. Eine demutsvolle Führungskraft schafft ein Gefühl der psychologischen Sicherheit, in der es den Mitarbeitern leicht fällt, innovativ zu sein. Weil bei Innovation macht man manchmal Sachen falsch. Es gehen Dinge daneben. Und eine demutsvolle Führungskraft schafft den Raum dafür. Die Leute sind motivierter, weil sie oft auch die Sinnhaftigkeit sehen. Eine demutsvolle Führungskraft verbringt auch Zeit damit zu sagen, was ist denn unser größeres Ganze? Wo wollen wir eigentlich hin? Und schafft das dann auch den Mitarbeitern zu vermitteln. Hat bessere Teams. Fürs Unternehmen selber bessere Kultur, allein auch schon Umgang mit Fehlern und Kooperation. Es gibt auch Indizien für bessere Ergebnisse tatsächlich, wobei das Indizien sind, ist immer sehr schwer, einzelne Elemente dann mit Bottomline-Ergebnissen zu verknüpfen.
Wobei laut Jim Collins und seine Untersuchung mit Level 5 Leaders in seinem Buch Good to Great gibt es eine eindeutige Korrelation zwischen Humbleness und Performance der Unternehmen, oder nicht?
Ja, das gibt es und das ist ein großartiges Buch. Zwei Punkte. Er hat Demut damals noch sehr viel mehr mit Bescheidenheit verknüpft. Und er hat auch ehrlicherweise ein paar Leute nicht mit reingenommen, die er einfach nicht mochte, die nicht demutsvoll waren, aber auch sehr, sehr erfolgreich waren. Und sehr viele der Unternehmen, die damals drin waren, sind jetzt tatsächlich rausgefallen. Das heißt, es ist dennoch mit Sicherheit dieses Element Bescheidenheit. Er hat ja auch geschrieben, dass sehr viele der erfolgreichen Führungskräfte von innen heraus gewachsen sind, deswegen tatsächlich auch sehr viel Wissen angesammelt haben und es immer auch geschafft haben, sich ein gutes Umfeld zu schaffen, was ihnen auch Feedback gibt. Also sie haben tatsächlich dann diese Elemente von Demut auch sehr gut gelöst oder sehr gut vorgelebt. Er hat es allerdings auch verknüpft mit Strategie, also Hedgehog versus Fuchs. Und ich glaube, das sind Dinge, die auch außerhalb von Demut einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Was man bei Demut aber auch sehen kann, ist, dass die Unternehmen besser sind bei sogenannten ambidextren Strategien. Was heißt ambidextre Strategie? Das heißt zum einen, ich muss das weitermachen, was ich immer schon gut gemacht habe, weil damit verdiene ich mein Basisgeld. Und ich muss aber auch bereit sein, das Neue aufzubauen, mit dem ich in 10 Jahren das Geld verdiene. Das führt natürlich in Unternehmen oft zu großen Konflikten, das Alte versus das Neue. Und da schaffen demutsvolle Führungskräfte es auch besser, dass allen klar ist, wir sind hier fürs größere Ganze, nicht? Also das Alte ist nicht langweilig und alt und das Neue ist nicht super aufregend und sexy, sondern wir brauchen beides, um in der Zukunft zu überleben. Und für die Führungskraft selber ist es tatsächlich sehr vorteilhaft, weil sie als stärker und kompetenter wahrgenommen wird. Ihre Mitarbeiter mögen sie mehr und tatsächlich interessanterweise, wenn man jetzt nicht der Allerschlauste ist, weil der IQ nicht so ist, wie man ihn gerne mitbekommen hätte, dann hilft Demut tatsächlich, weil man dann eher dieses Grit, dieses Durchhaltevermögen hat, auch dran zu bleiben. Und wir wissen tatsächlich, Intelligenz ist erweiterbar. Und das heißt, wenn ich dran bleibe, weil ich demutsvoll bin, dann werde ich auch intelligent. Also so hätte ich habe jetzt natürlich nur ein paar aufgezählt, gibt es tatsächlich eben um die 20, 25 positive Effekte von Demut, sodass es sich wirklich lohnt, sie ernsthaft in sich zu kultivieren.
Obwohl jetzt bei einem Punkt bin ich nicht ganz einverstanden, Frau Dr. Frank, es ist, glaube ich, äußerst umstritten, dass Intelligenz erweiterbar ist, ja.
Ja, das ist wirklich interessant. Das hängt davon ab, was man sagt. Es gibt einen Neurowissenschaftler, der hat gesagt, Menschen werden während ihres Urlaubes 10 IQ-Punkte schlechter. Das ist allerdings eine Mini-Mini-Studie, die ich auch nirgendwo referenziert bekommen habe. Was man aber auch weiß, ist bei eineigen Zwillingen, die separat aufwachsen, gibt es teilweise bei 20% IQ-Unterschiede um 20 Punkte. Das ist natürlich enorm. Und was ich auch spannend finde, der Flynn-Effekt, der ja mehr oder minder sagt, wir sind IQ-technisch die letzten, ich glaube 40, 50 Jahre, jedes Jahrzehnt 3 IQ-Punkte besser geworden. Und das ist jetzt nicht, dass wir so viel schlauer sind als unsere Großeltern, sondern das hat eher was damit zu tun, dass wir wahnsinnig lernen, in abstrakten Konzepten zu denken. Und das kann man unserem Gehirn beibringen. Und letzter Punkt dazu, wir wissen seit 2010, dass unsere Gehirne bis zum Lebensende weiter neue Zellen produzieren. Das hat man festgestellt an den Hippocampi von Londoner Taxifahrern, wo man eben sehen konnte, je mehr die dieses The Book, also diese riesen Anzahl an Straßen auswendig lernten, desto größer wurde ihr Hippocampus. Insoweit ist die ganz spannende Frage, wie genau definiert man IQ? Und es gibt eben Leute, die sagen, anhand des Mindsets kann ich Sachen stärken, weil IQ ist ja nichts anderes als eine Form der Messung, die dahinter steht. Aber da will ich mich auch nicht zu tief rein.
Das passt ja. Es gibt ja auch eine aktuelle Umkehr von Flynn-Effekt. Ja, man wird jetzt dümmer. Das ist ja auch nicht so günstig. Und Epigenetik darf man nicht vergessen. Aber auch aneige Zwillinge zeigen, es gibt ein Niveau, was denn natürlich ist, was auch durch gutes Umfeld nicht mehr verbessert werden kann, weil es eine natürliche Kapazität, die auch genetisch disponiert ist. Aber das spielt ja für unsere Diskussion keine Rolle. Grundsätzlich sagen wir demütig, ist besser auch für die Intelligenz. Das finde ich sehr sympathisch. Vielleicht greifen wir aber einen anderen Punkt auf. Na, kann man Demut lernen oder ist das eine angeborene Eigenschaft?
Das Schöne ist tatsächlich, seit Aristoteles wissen wir, dass Tugenden erlernbar sind, weil Demut ist eine Tugend. Und Aristoteles hat so schön gesagt, wenn man ein Bauherr werden will oder ein bauender Mensch, dann soll man halt bauen. Wenn man ein tugendhafter Mensch sein möchte, dann muss man Tugendhaften üben. Wenn man ein gerechter Mann, hat er natürlich damals gesagt, Mann sein möchte, dann sollte man gerecht handeln. Genauso ist es bei Demut. Demut ist eben nichts anderes als dieser egefreie Blick vom Balkon, den kann man trainieren, den kann man üben. Was aber auch heißt, man kommt nie an in einer finalen Demut. Es ist nicht so, dass ich jetzt so gut Tennis spielen kann. Da passiert mir wahrscheinlich kein Fehler irgendwann mal mehr oder kein großer Fehler. Bei Demut ist dem nicht so. Es besteht natürlich die Gefahr, sobald ich mich für sehr demutsvoll erachte, werde ich gerade demutslos. Aber man kann es trainieren und üben. Und wichtig ist, sich halt immer wieder Feedback zu holen. Ist das gut gelaufen? Bin ich wirklich tatsächlich, komme ich bei den anderen auch so an? Wobei es manchmal nicht so wichtig ist, wie man bei anderen ankommt. Man kann demutsvoll handeln und es kann manchmal nicht so gesehen werden von anderen. Das ist dann, damit muss man auch leben können.
Wie trainiert man denn Demut?
Ja, wenn man sich genauer anschaut, wenn es darum geht, zum Beispiel die eigenen Schwächen zu erkennen und auch Fehler zuzugeben, wirklich in sich hineinzugeben, wenn ich mich jetzt vergleiche, zum Beispiel mit dem Idealprofil hier für diesen Job, was sind meine Schwächen hier und was müsste ich kompensieren, was müsste ich tun? Es gibt eine wunderbare Anekdote, die mir einer meiner Teilnehmer erzählt hat, der war auf einem Schiff und zwar auf so einem Geschäftsschiff, so ein kleiner Trawler oder sowas und da ging ein Mann über Bord und der Kapitän sagte, das tut mir sehr leid, ich kann dieses Manöver nicht so gut, Mann über Bord. Wer von euch ist bereit oder kann dieses Manöver? Da hat sich Gott sei Dank ein Matrose gemeldet und hat gesagt, ich mache das und hat den Menschen wieder eingeholt und alles war gut. War das jetzt ein Problem für das Standing von dem Kapitän? Natürlich enorm. Der hat in einer seiner Kernkompetenzen versagt. Jetzt ist natürlich spannend, dieser Kapitän hätte ja schon vor ein paar Jahre vorher mal sagen müssen für sich, oh, wenn ich jetzt der ideale Kapitän wäre, was fehlt mir? Dann müsste er tatsächlich sagen, ich habe diesen Kurs schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich Mann über Bord mache und losgehen und dann tatsächlich einen Kurs machen. Also man muss sich sozusagen objektiv von oben anschauen. Für die Rolle, die ich freiwillig übernommen habe, habe ich da wirklich alles oder habe ich da Schwächen, wo ich vielleicht auch zu faul bin, sie auszubügeln? Oder kann ich sie kompensieren durch andere Menschen? Dasselbe Fehler. Wo habe ich das letzte Mal Fehler zugegeben? Und wo kann ich das auch tun für ein größeres Ganze? Ich hatte einen Vorstandsvorsitzenden interviewt und der sagte, oft stellt er sich dümmer, als er ist, damit sich seine Mitarbeiter gut fühlen. Das heißt, ich muss jetzt nicht selbst kasteiend durch die Lande ziehen und sagen, was ich alles falsch mache. Es müsste etwas größeres Ganze geben. Ich habe auch ein Beispiel. Ich bin einmal nach Moskau geflogen mit zwei linken Schuhen. Hochhackige, linke Schuhe und mein erster Termin fand statt, bevor die Geschäfte aufmachten. Soll ich das dem potenziellen Kunden sagen, sehen Sie mal hier, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe zwei linke Schuhe an? Nee, weil da gibt's nicht das größere Ganze dafür. Das hätte meine Position geschwächt. Aber kann ich es einer anderen Kollegin erzählen, die zum ersten Mal einen schwierigen Termin hat, da kann ich auch sagen, schau mal, du kannst auch schwierige Termine mit zwei linken Schuhen meistern. Ja, also sozusagen sich auf sich schauen, ganz offen, sowohl mit den Schwächen als auch mit den Stärken, sich wirklich auch überlegen, was sehe ich nicht bei den anderen. Die Leute, die ich interviewt habe, die sehr demutsvoll sind, die schreiben sich auch oft auf, was beobachten sie bei den anderen. Positives, natürlich Negatives auch, aber das Positive. Und sie spiegeln es auch zurück. Dann auch wirklich überlegen, was kann man alles lernen? Also ich meine, man kann Charisma trainieren, man kann seine Persönlichkeit ändern. Bei ganz vielen Sachen muss man mal nachlesen, was die Forschung zeigt, was man kann. Storytelling kann man lernen. Und dann eben nochmal verstehen, immer wieder auf sich draufschauen, wo bin ich wirklich zuständig für das und wo habe ich einfach Sauglück, dass ich zum Beispiel nach Berlin gezogen bin zu einer Zeit, als man sich noch eine Wohnung leisten konnte. Jetzt kann ich ja auch nicht sagen, es scheitert an mir, dass ich eine Wohnung finde. Nee, das System hat sich verändert. Also ehrliches, kritisches auf sich schauen.
Das ist jetzt das ehrliche, kritische auf sich schauen, ist ja, glaube ich, die Herausforderung. Ich mochte ein Zitat von Ihnen, nur wer sich selbst genug ist, kann sich selbst relativieren. So, und mit sich selbst im Reinen zu sein, Frau Dr. Frank, ich weiß nicht, wie viele Vorstände, die Sie in einem tiefen Interview erlebt haben, wirklich mit sich selbst im Reinen sind.
Das ist tatsächlich sehr interessant. Und ich glaube, da geht es nicht nur um Vorstände, da geht es um alle von uns. Wer liebt sich wirklich? Und das ist ja eigentlich ein ganz großer Punkt. Manchmal komme ich auch in den Seminaren zu dem Thema und dann schauen wir uns alle ein bisschen erschreckt an, weil das schon sehr, sehr tief hier tatsächlich geht. Es gibt den Eckhart Tolle, der dieses Buch geschrieben hat, The Power of Now, was an manchen Stellen sehr esoterisch und eigentümlich ist, aber an anderen Stellen großartig. Und der hat geschrieben, wenn wir verstehen, dass wir auf einer Ebene ganz perfekt sind, bekommt alles, was wir tun, eine Leichtigkeit. Das heißt aber, wir müssen uns auch annehmen auf einer ganz fundamentalen Ebene. Und deswegen ist das sehr schön beim ganzen Thema Achtsamkeit im Hier und Jetzt sein, dass man dieses Selbstmitgefühl ja wirklich trainieren kann. Man kann lernen, sich anzunehmen. Und ich glaube, viel von unseren zornigen Verhaltensweisen, viel von unserem Negativen kommt wirklich daher, dass wir grundsätzlich mit uns unzufrieden sind. Daraus erwächst oft ein Micromanagement, eine Perfektion, ein Stress gegenüber anderen. Und wenn wir tatsächlich es schaffen würden, was, glaube ich, manche andere Kulturen ein bisschen besser geschafft haben als unsere Kultur, dann werden wir eher demutsvoll, weil wir ja dann auch unsere Stärken sehen. Wir nehmen uns an und ich meine, wir haben ja nur uns. Wir sind alleine sozusagen in die Welt gekommen, wir gehen alleine raus. Wenn wir uns nicht mögen, ja, wie sollen denn andere uns mögen? Also wir müssen schon damit anfangen und dann bekommt das tatsächlich eine Leichtigkeit, die auch es ermöglicht, dass ich andere Menschen anerkenne für das, was sie tun.
Wobei auch da ist die Gefahr sehr groß, wenn man sie dann so selbst liebt, dann wird man auf dem Balkon sein Ego nicht vergessen. Ja, ich meine, das ist auch nicht trivial.
Das ist richtig. Also es ist immer die Balance, da kommt wieder der gute Aristoteles, die Mitte. Also ich kann mich ja lieben und dennoch sagen, mein Spatzel, jetzt hast du aber wieder wirklich einen Klops dir geleistet. Also das hat ja nichts damit zu tun. Auch man liebt ja auch seine Kinder, auch wenn sie sich Klöpse leisten. Insoweit diese Art von Liebe, dass man sich wirklich vollkommen liebt, aber nicht jedes der Verhaltensweisen, nicht jede der Verhaltensweisen akzeptiert, die man an den Tag legt. Und auch ernsthaft sieht, ich nutze mein Instrument, das ist sozusagen eine Ex-ante-Ex-Post-Betrachtung. Und zwar schaue ich in die Zukunft und ich sage, was möchte meine 80-jährige Franziska von mir? Und meine 80-jährige Franziska ist natürlich super weise, hat keinen Alzheimer und schaut auf mich jetzt liebevoll, aber auch ein bisschen streng und sagt, Fratzel, da schlampst jetzt gerade rum oder hier machst du zu viel oder hier hör mal auf, das New York Times Kreuzworträtsel zu lösen, mach mal was anderes stattdessen, ja? Also diese Art liebevoll aus sich selber heraus auf sich draufschauen ist auch noch ganz eine hilfreiche Variante, um nicht in diese Überliebe zu sich hineinzufallen.
Sie sagen, dass auch Krisen die Geburtshelfer der Demut sind.
Ja, man muss nur was draus ziehen. Also es gibt Menschen, die durchleben die Krise und dann geht es genauso weiter. Und ich glaube, man muss schaffen, dass man sich immer wieder an die Krise erinnert. Also tatsächlich eine Geschichte von mir, unser mittleres Kind kam mit einem schweren Herzfehler auf die Welt und ist beinahe bei den beiden Operationen zweimal gestorben. Jetzt ein klasse, großer Mann. Und das hat uns erst sehr demutsvoll gemacht. Und ich dachte, niemals werde ich kritisieren, dass mein Sohn seine Hausaufgaben nicht rechtzeitig macht. 10 Jahre später, Mensch, warum hast du das nicht gemacht? Also wir rutschen raus aus der Erfahrung, die wir machen, aber wir können uns daran erinnern. Also es lohnt sich dann schon immer mal wieder zu sagen, so, ich bin so dankbar, dass der Junge lebt. Dennoch soll er sein Leben nicht versemmeln, weil er keine Hausaufgaben macht. Aber vielleicht die Intensität, dessen, wie man dann auf den Menschen eingeht, ist dadurch gemildert, dass man eine Krise miterlebt hat. Und das kann man tatsächlich sich am Leben erhalten. Ich kenne auch tatsächlich Führungskräfte, die haben einen Totenschädel bei sich auf dem Tisch stehen, um sich immer wieder daran zu erinnern, worum es wirklich geht. Und jetzt, der Totenschädel ist nicht unbedingt mit
Memento
der
Mori.
Krise unbedingt verwoben, aber kann schon sehr hilfreich sein.
Ja, der Memento Mori ist es eine sehr, sehr hilfreiche Art, mit dem Leben umzugehen. Das ist, ich glaube, für die Leute, die besonders erfolgreich sind, ja, und nicht durch Krisen gebeutelt sind, dann ist das für die extrem schwierig, mit der Demut umzugehen, weil man einfach das selten lernt und diese Bewunderung, die von außen zugespielt wird, da sein Ego zu unterdrücken und vielleicht sich zu befreien, ich weiß nicht, das ist eine Frage der Reflexion und der Selbstentwicklung. Mit sich selbst muss man dann beschäftigen.
Ja, und da bin ich so glücklich, dass es die Literatur gibt, dass es Filme, Theaterstücke. Ich glaube, Stanislavski hat gesagt, wir müssen üben, dass uns im Schützengraben zu liegen, weil die meisten von uns tun es ja nicht. Oder wir müssen üben, wie es ist, wenn man seine Liebsten verliert. Und wir müssen es ja nicht. Aber durch Literatur, durch Filme, durch sich wirklich drauf einlassen, auch auf das Unglück von anderen, kann man das auch lernen, ohne dass es einem selber passiert. Tatsächlich vielleicht auch ein Punkt immer über die deutsche Vergangenheit. Es gibt Leute, die sagen, dass wir das Leid der Opfer nicht wirklich an uns herangelassen haben. Und mein Vater hat immer mit mir gesagt, Franziska, stell dir mal vor, du bist jetzt 2 Wochen in einem Viehwaggon mit mir und deiner Mutter. Und jetzt stell dir genau vor, du kommst an auf einer Rampe und da steht ein Arzt und er macht so ein Soldat mit der Peitsche in die eine Richtung, in die andere Richtung. Wenn man sich das mit seinen eigenen Liebsten nur 10 Sekunden vorstellt, bekomme ich ein Quäntchen von dem Leid, was wir zugefügt haben. Und diese Art der emotionalen Arbeit, das ist unsere Pflicht. Und die kann ich auch machen, wenn glücklicherweise mir so etwas nicht passiert ist und hoffentlich auch nie passieren wird. Also da haben wir tatsächlich als Menschen eine Aufgabe, finde ich, uns dem Schlimmen auszusetzen, was anderen Menschen in der ganzen Weltgeschichte passiert ist, und es für uns zu verarbeiten. Insoweit glaube ich, man kann nicht sagen, Mensch, du kannst ja gar nicht demutsvoll sein, weil dir nie was Schlimmes passiert ist. Man kann auch aus dem Leid anderer lernen, aus den Krisen anderer.
Wenn wir jetzt vom Leid wegkommen und zu etwas Schönerem, zu der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die Schwester der Demut, sagen Sie. Und das ist das, was ich persönlich sehr wertvoll erachte, weil wenn man für das, was man hat, dankbar ist, versteht man, was wertvoll im Leben ist und nicht, was einem permanent fehlt. Und wenn man auch bedenkt, dass das zustande kommt, nicht nur aus eigener Kraft heraus, sondern durch sehr viele unterschiedliche Einflussfaktoren, dann ist das auch ein Privileg, das zu haben.
Ja. Eine Psychologin hat mal in einem Programm unterrichtet an der Business-Schule, an der ich viel bin, und sie hat gesagt, sie hat eine Übung entwickelt, ich weiß gar nicht, ob sie, vielleicht nicht sie entwickelt, aber sie unterrichtet sie immer, dass man am Abend, bevor man einschläft, anhand seiner 10 Finger Sachen durchgeht und sagt, 10 Dinge, für die ich heute dankbar bin. Und dann erzählte sie, 2 Jahre später traf sie auf einen Teilnehmer und der sagte, das ist so super, ich habe mich da so reingearbeitet, jetzt sind es nicht nur die 10 Finger, sonst kommen auch noch die 10 Zehen dazu. Also man kann es wirklich auch trainieren am Ende des Tages oder auch Mitte des Tages, muss jetzt nicht immer vorm Einschlafen sein, dass man sich einmal kurz durch den Kopf gehen lässt, was war wunderbar an diesem Tag und wofür kann man dankbar sein?
Ja, ich habe auch gelernt, dass wenn Sie dankbar sind, in dem Moment, wo Sie die Dankbarkeit verspüren, können Sie nicht unglücklich sein.
Das stimmt.
Alleine das zu verstehen, hilft einem, mehr Dankbarkeit zu verspüren, wenn man die Glücksmomente damit verinnerlichen möchte.
Ja. Das ist ein bisschen wie auch, Sie kennen ja wahrscheinlich das ganze Thema Achtsamkeit, das Mindfulness-Based Stress Reduction, dass das Meditieren oder in dem Fall der Bodyscan, also wenn ich Schmerzen habe, dass man hineinfühlt, erstmal haben die Schmerzen ein Auf und Ab und wenn sie gerade ein Ab haben, kann ich dafür dankbar sein, dann ist der Schmerz nicht mehr so stark. Oder gibt es andere Elemente in meinem Körper, die gerade nicht schmerzen? Und auch dafür kann man dann dankbar sein und dann nimmt auch der Schmerz, den man tatsächlich auch weiter noch hat, nimmt auch ab. Ja, es ist wahnsinnig viel, was wir beeinflussen können durch die Art und Weise, wie wir auf uns schauen.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Wir haben jetzt über Dankbarkeit, Ego gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Eitelkeit. Sie sagen, dass Eitelkeit ist der größte Feind der Demut.
Habe ich das gesagt?
Gleichzeitig ist Eitelkeit auch etwas, was einen mit Energie erfüllt, ja, um einfach nicht aufzugeben und in diesem sozialen Gefüge nach vorn zu kommen. Ist da nicht die Gefahr groß, dass wenn man zu demütig ist, dass man einfach nicht den nächsten Schritt wagt?
Jetzt müsste ich erst noch mal kurz zurückkommen. Was ist aus Ihrer Sicht Eitelkeit? Ist das, dass ich mich zu groß sehe oder was ist Eitelkeit in Ihrer Definition?
Eitelkeit in meiner Definition wäre die Art und Weise, wie ich mich in den Augen den anderen sehen möchte. Und wenn ich die zu große Bedeutung dem positiven Bild bei den anderen beimesse, also zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, dass man ein eitler Fatzke ist, dann ist das für mich die Eitelkeit. Man überschätzt vielleicht den Einfluss eigenes Seins auf die anderen und will dieses Sein bei den anderen erheben und oder vielleicht auf ein Podest stellen. So etwas. Also,
das ist, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein großer Feind dann der Demut. Weil dann ist mir ja auch wichtig, was die anderen von mir denken. Und da kommen wir gleich drauf, warum es Gründe geben kann, warum das auch wichtig ist. Aber was wirklich spannend ist, wenn es um die größere Sache geht, muss es mir egal sein, dass jemand mich nicht mag. Ich frage die Teilnehmer auch immer, wer von ihnen möchte auf der Arbeit gemocht werden? Und 90-100% der Hände gehen hoch. Und dann sage ich, ist es denn ihre Rolle, auf der Arbeit gemocht werden zu wollen? Und dann sagen alle nein. Ist es hilfreich, gemocht zu werden? Ja, aber respektiert zu werden, anerkannt zu werden, würde auch reichen. Also da kommt ein Bedürfnis oft bei uns heraus, wirklich für uns gemocht werden zu wollen. Und dieses kann natürlich dazu führen, dass ich Mittelmaß akzeptiere oder jemanden nicht feuere oder nicht in den Konflikt gehe, weil ich von der Person gemocht werden will. Also alles, wo wir stärker auf die Augen der anderen achten als auf unser Wertesystem und das größere Ganze, ist eine Gefahr. Was ich aber auch vorgesagt habe, ist Folgendes. Wenn ich natürlich Mitarbeiter habe und die motivieren möchte, dann muss ich schon schauen, wenn ich mein Mitarbeiter wäre oder meine Mitarbeiterin, wäre ich durch mich als Führungskraft motiviert. Insoweit ist dieser Blick durch die Augen der anderen auch, aber dann ist es nicht wichtig, dass wer ich bin, sondern dann ist es meine Rolle, die ich ausfülle und richtig ausfüllen muss. Sehen Sie den Unterschied?
Ja, wobei ich ja da bei der Motivation der Mitarbeiter ein bisschen andere Philosophie verfolge. Meine Aufgabe ist, die Mitarbeiter nicht zu demotivieren, also die selbst sich entfalten lassen, den Raum zu geben. Ja, das ist jetzt meine Perspektive, weil die Menschen tendenziell alle intrinsisch motiviert sind und die Führungskräfte demotivieren zu viel als
das stimmt.
Das ist ein Punkt, aber jetzt zurück zum Thema nicht.
Frau Dr. Frank. Also das ist tatsächlich auch die Forschung, eine schlechte Führungskraft ist, macht die Leute schlechter, als eine gute Führungskraft sie gut macht. Aber die gute Führungskraft hat natürlich die Aufgabe, die Richtung darzulegen. Genau. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen meinte ich Motivation nicht im Sinne von, du schaffst das, Otto, du kriegst das heute gewuppt, sondern im Sinne von, da geht's hin und ihr habt die Autonomie und auch ich bestärke euch und unterstütze euch, damit ihr da auch hinkommt. Also schon genau, das ist, glaube ich, der große Punkt. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich nochmal, es darf mir nicht wichtig sein, wie andere mich wahrnehmen. Außer es ist wichtig für das größere Ganze. Dann ist es aber nicht mein Ego. Und ich glaube, der Punkt, den Sie sehr gut angesprochen haben mit der Eitelkeit, hat was damit zu tun, das ist nur für mein Ego. Da schaue ich eben gerade nicht auf mich, sondern sage ich von oben, sondern sage ich nur, ich würde mich gerne wohlfühlen, weil die halten mich jetzt für die Tollste hier im Raum.
Ja, wobei jetzt das Thema ist, es sollte mir eigentlich egal sein, ob sie mich mögen oder nicht. Es reicht vollkommen aus, wenn sie mich respektieren oder Angst haben, keine Ahnung. Aber aus der Perspektive der Evolution und der sozialen Gefüge haben wir ja Angst, alleine zu sein. Weil die Menschen, die früher nicht gemocht wurden und der Gefahr liefen, ausgestoßen zu werden, die starben meistens. Das, ich glaube, bei uns ist es sehr, sehr tief verankert, dieses Gefühl, dass ich gemocht werden möchte, weil ich dann ein Teil des Großen bin. Wo finde ich da die richtige Balance?
Naja, wir sind von der Evolution sowieso vollkommen irrsinnig geformt. Also insoweit, wir schaffen ganz vieles zu abstrahieren und uns auch rauszunehmen aus dem, was wir eigentlich evolutionär sollen. Also ein paar Beispiele. Wir sind als biologische Wesen ganz stark darauf geprimed, wie andere Leute aussehen. Das heißt, wir lieben Symmetrie in den Gesichten anderer, weil das gute Gene verspricht. Und dennoch haben wir es dann geschafft, uns auch in Menschen zu verlieben, die vielleicht nicht so hübsch aussehen, weil wir die Werte dahinter erkennen. Es gibt zum Beispiel auch das Thema, wie Sie sagen, Zugehörigkeit. Man möchte Teil davon sein, weil es gefährlich ist. Aber, und das hat ja ganz schreckliche Effekte, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen über das Hamburger Polizeibataillon, die an die Ostfront geschickt wurden, um Menschen zu töten. Und 90% haben es gemacht, sogar 95% haben es gemacht. Was ist mit denen, ich glaube, es waren 7, die das nicht gemacht haben? Da denken dann alle, oh, wurden umgebracht. Nein, die durften abends nicht am Lagerfeuer mit dabei sitzen mit den anderen. Und dann denkt man, naja, es gibt vielleicht schon Sachen, das schaffe ich, da drüber zu stehen und zu sagen, ich muss nicht überall dazugehören. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich das Wichtige, diese Herzens- und Seelebildung, für die wir verpflichtet sind. Wir müssen wahrnehmen, dass wir dazugehören wollen, dass wir gemocht werden wollen und uns dann bewusst dagegen entscheiden und zu sagen, wirklich, dieser Gruppe muss ich nicht dazu gehören. Ich kann dann auch das Unternehmen wechseln oder im Idealfall, ich kann auch als Hamburger Polizist, der, dann alles wunderbare Familienväter, ich kann dann auch sagen, nein, ich mache hier nicht mit bei so einem Scheiß. Und auch zu spüren, ich möchte hier gerade gemocht werden und dann zu reflektieren, ist das denn wirklich meine Rolle, gemocht werden zu wollen? Und dann zu sagen, nee, ich schaffe das auch so. Die Janina Kugel hat sehr nett gesagt, Liebe gibt's nicht auf der Arbeit. Und sagte, die Liebe gibt's zu Hause. Und sagte dann aber auch, das Interessante ist, wenn man sich oft klar verhält, wenn man weiß, wo man hingeht, wenn man auch seine Schwächen zeigt und aber auch seine Stärken, dann passiert es ganz oft, dass man gemocht wird. Das ist sozusagen ein Beiprodukt. Und das kann man natürlich genießen, wo es einem passiert. Ich sage jetzt nicht, es ist einem vollkommen wurscht, was andere Leute denken, aber ich muss immer auf mich schauen in dieser Rolle. Was ist für diese Rolle wichtig, die ich freiwillig angenommen habe?
Okay, das klingt nachvollziehbar und ich glaube auch für diese 7 Leute, die dann bereit waren, sich im positiven Sinne abzugrenzen, da gehörte sehr viel Mut. Und sie sagen, Demut und Mut gehören zusammen wie Kompass und die Richtung.
Ja. Also Mut zu dienen, das ist ja schon in der Wurzel des Wortes drin, nicht? Und Mut zu dienen heißt, mehreren Elementen zu dienen, dem größeren Ganzen, vielleicht den Mitarbeitern, vielleicht in dem Fall der Menschheit im Hamburger Polizeibataillon und aber auch sich selber zu dienen. Ich habe ja, ich hoffe, ich trete da niemanden auf die Füße, ich habe ja vermutlich nur ein Leben. Das heißt, man muss auch manchmal sich dienen, dem Sinne, dass ich mir in die Augen schauen kann. Ich hatte eine Führungskraft interviewt, die erzählte, dass sie mal tatsächlich aus Versehen kriminell geworden war. Sie hatte einfach finanziell das nicht ordentlich gemacht und hat dann auch eins auf den Deckel bekommen und hat sich dann richtig durchdacht, wie ist denn das passiert, aus so einer Hybris auch, wie wichtig ich war und hat sich dann auch Coaches genommen und jetzt immer als Kernthema, ich muss mir selber in den Spiegel, also ich muss in den Spiegel schauen können und das mögen, was da zurückschaut. Und wenn dem nicht so ist, das ist ein ganz guter moralischer Kompass, dann zu sagen, oh, oh, da muss ich vielleicht das Unternehmen verlassen oder ich muss versuchen, mir Allianzen zu schmieden, dass wir im Unternehmen etwas ändern oder ich muss auch aus einer Beziehung heraus, die einen verbittern lässt zum Beispiel, weil wir ja nur ein Leben haben.
Wenn wir jetzt unterscheiden würden zwischen dem Verhalten der Männer und der Frauen, gibt es da auch Unterschiede in der Demutswahrnehmung?
In der Wahrnehmung ja. Also wenn man Führungskräfte fragt, sind die Mitarbeiterinnen demutsvoller oder die Mitarbeiter, dann sagen sie statistisch mehr die Mitarbeiterinnen. Wobei es auch ungefähr ein Drittel gibt, die sagen, was für eine dämliche Frage, Frau Frank. Sie spinnen ja so eine Frage und auf den Fragebogen dementsprechend kommentieren und sagen, gar nicht. Und es gibt auch ein anderes Drittel, die sagen, nee, die Männer sind demutsvoll. Aber es gibt so schon bei manchen Elementen eine Tendenz, das habe ich mir, glaube ich, gerade selber widersprochen, geh nochmal zurück. Also es gibt einen größeren Teil von Führungskräften, die sagen, meine Mitarbeiterinnen sind demutsvoll. Statistik aber nur. Interessanterweise passiert etwas, wenn man die Mitarbeitenden fragt. Dann ist es statistisch irrelevant und ich habe diese Forschung jetzt mit 3000 Leuten gemacht, ist immer noch nicht riesig, aber ist schon langsam nicht schlecht. Und dann sagt man vom Alter her und Geschlecht her, Führungskräfte unter 40 gleich, egal ob Männer oder Frauen. Führungskräfte unter 50 gleich, ob Männer oder Frauen, die 35% ungefähr. Führungskräfte über 50 werden weibliche Führungskräfte als sehr viel weniger demutsvoll wahrgenommen als die Männer. Nun ist das sehr spannend, weil das kriegt man wahnsinnig schlecht auseinandersortiert, woran das jetzt liegt. Liegt es daran, dass die weiblichen Führungskräfte in der Vergangenheit auf dem Weg nach oben demutslos wurden, weil sie dachten, das muss ich sein, um dahin zu kommen? Haben Unternehmen der Vergangenheit vielleicht nur oder auch jetzt nur Frauen befördert, die demutslos sind? Oder, und dafür gibt es einen ganzen Schwung an Indizien, sehen Mitarbeitende ihre weiblichen Führungskräfte kritischer als die männlichen Führungskräfte? Da gibt es zum Beispiel eine wunderbare Studie, da sagt man zu Studenten, ihr kriegt jetzt die Unterlagen geschickt von eurem Professor oder eurer Professorin, die ihr nächste Woche online zum ersten Mal kennenlernt. Lebenslauf kriegt ihr auch hier geschickt, der ist genau gleich, bis auf das eine ist eine Frau, das andere ist ein Mann. Die Studenten bewerten die Unterlagen der weiblichen Professorin um einige schlechter als die des Mannes, obwohl sie die Menschen noch überhaupt nicht gesehen haben. Das heißt, man kriegt es nicht auseinanderdividiert und ich würde tatsächlich aus meinen ganzen anderen Forschungsergebnissen sagen, nein, es gibt demutsvolle Frauen, demutslose Frauen, es gibt demutsvolle Männer, demutslose Männer, durch alle Altersgruppen hinweg.
Wenn wir jetzt aber zum Beispiel diese Biases aufgreifen, Self-Overconfidence, darstellen, das ist ja das, was eigentlich negativ mit Demut korreliert, würde ich vermuten. Ja? Und da sind zum Beispiel Frauen deutlich schwächer ausgeprägt, das heißt, sie haben weniger von diesem Bias. Das würde bedeuten, die Frauen, die jetzt wirklich sehr erfolgreich sind mit über 50, dass sie höchstwahrscheinlich als Overconfidence Bias sehr gut leben und vielleicht sogar besser als die Männer. Könnte man so auch herleiten, ja.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das kann ja tatsächlich sein, weil ich eine der wenigen Frauen bin, die immer befördert wurde, dass ich mich das deswegen falsch einschätze. Und deswegen.
Und umgekehrt, weil man sich sehr realistisch und gut einschätzt, wird man befördert. Und deswegen war für mich die Frage, ob Demut nicht ein Bremsklotz sein kann für eine Beförderung. Weil man sich zuerst sehr realistisch einschätzt, eigene Stärken und Schwächen und diese sehr übermutige, im wahrsten Sinne des Wortes, Art, sich zu melden, zu sagen, ich probiere es halt, ich traue es mir zu, auch vielleicht ohne Kompetenzuntermauerung.
Ja, das ist interessant und das hat diesen Punkt, wann muss ich auch mir selber gegenüber Stärke zeigen. Und das Interessante ist ja, dass das Gegenstück von Overconfidence ist ja das Imposter-Syndrom. Nicht, dass ich mich für schlechter halte, als ich bin. Da gibt es schon ein leichtes statistisches Indiz, auch dass Frauen das ein bisschen mehr haben, wobei auch Männer es oft haben, dieses Gefühl, dass ich etwas noch weniger kann. Auch das ist ja demutslos und man muss sich auch überlegen, was würde ich meinem besten Freund oder meiner besten Freundin in meiner Situation raten? Das hat auch etwas damit zu tun mit der Bereitschaft zu führen. Die ist tatsächlich statistisch zurzeit bei Frauen in Deutschland, andere Länder sind da anders, weniger ausgeprägt. Was so eine Mischung ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob das was mit Demut zu tun hat, also oder auch ein ganz kleines Element, und jetzt begebe ich mich ein bisschen in eine Gefahr, ein ganz kleines Element mit Faulheit. Ich habe in meinem Freundeskreis schon einen ganzen Schwung an Freundinnen, die wahnsinnig fähig sind, sehr, sehr schlau, sehr klug und aber einfach sagen, ach, ist das angenehm, ich arbeite nur 20 Stunden die Woche, dann kann ich mehr ins Fitnessstudio gehen, dann kann ich das und das mehr machen. Also diese Bereitschaft, sich ein bisschen dem Leben zu nähern und wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, wo die möglich ist, das sehe ich da ein bisschen geringer. Und da ist dann die Frage, ist das jetzt nicht demutslos dem eigenen Leben gegenüber und auch der Sache gegenüber, der ich dienen könnte? Wobei ich da auch unheimlich aufpassen muss, weil vielleicht, und das ist für mich sehr, sehr spannend, wie das jetzt mit dem ganzen Thema KI wird, wenn es kaum mehr Arbeit gibt, muss ich ja irgendwo mein Selbstwertgefühl auch holen, was nicht aus der Arbeit kommt. Und deswegen ist es vielleicht sehr gut zu sagen, ich muss nicht überall Verantwortung übernehmen, sondern es ist auch gut, dass ich einfach so sein darf. Allein das Sein dürfen ist ja schon etwas, wofür man dankbar sein kann. Also Sie merken, da bin ich selber gerade, also schwimmen ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist nicht so leicht, das zu greifen.
Alles ambivalent.
Frauen und Pflichten.
Das ist ja auch demütig zu sagen, die Welt ist ambivalent und kann nicht in den Schubladen sauber eingeordnet werden, weil zum Beispiel Selbstwertgefühl holt man nicht nur unbedingt aus der Arbeit, sondern man holt Selbstwertgefühl aus dem, was ich mir vornehme und auch erledige. Und das kann auch das Bett machen sein. Ja, wenn ich das hinkriege, jeden Morgen das durchzuziehen, das sollte man probieren, sehr ordentlich 100 Tage zu machen, dann merkt man, wie schwierig das ist, im eigenen Gerichtssaal vor eigenen Jurys zu stehen und zu sagen, okay, ich habe mir das vorgenommen, das nicht hingekriegt. Ja, das ist da, wo der Unterschied vielleicht entsteht. Ich dachte jetzt auch an unterschiedliche Berufe dabei. Was Sie erwähnt hatten, jetzt wir machen ja sehr viel Beratung auch viel in einem kritischen Umfeld, ja, wenn es um Transformationen, radikale Transformationen geht, Turnarounds. Und da erwartet man von einem Berater vielleicht eine unglaublich ausgeprägte Kompetenzausstrahlung. Und jetzt kann das auch negativ mit Demut korrelieren. Das heißt, wenn man zu demütig und dann wird man vielleicht zu devot wahrgenommen, auftritt, kann das auch vom Nachteil sein, weil man diese Zuversicht, felsende Brandung zu sein, nicht ausstrahlt. Ist das nicht auch eine Gefahr?
Da sind wir wieder genau bei diesem wichtigen Punkt. Aber aus meiner Sicht ist es demutslos, es in so einer Situation nicht auszustrahlen. Also das wäre katastrophal. Das ist genauso. Ich habe so einen wunderbaren Fall, wo jemand eigentlich befördert werden möchte und das klappt nicht. Und im ersten Interview sagt die Führungskraft zu dieser Mitarbeiterin, ich kenne all deine Stärken, erzähl doch lieber mal was von den Lernfeldern für die neue Position. Und dann geht diese Person genau auf die Lernfelder drauf ein. Dann gibt es auch ein zweites Gespräch, wo auch Sachen schief gehen. Aber wenn man sich das hier mal anschaut, könnten Sie jemanden befördern, der Ihnen 20 Minuten lang über seine Schwächen erzählt für den nächsten Job? Natürlich nicht. Wir sind zuständig für die Gehirne der anderen Seite. Wenn ich befördert werden möchte, dann tue ich das ja, weil ich denke, ich mache das Unternehmen besser. Wenn ich das nicht tun würde, sollte ich nicht mich bewerben für die Beförderung. Das heißt, ich muss es ganz glasklar für das Gehirn der anderen Seite machen, dass ich das Unternehmen besser machen würde, dass ich die Person bin, die wirklich die Fähigkeit dazu hat. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich kenne ja all Ihre Stärken, lassen Sie uns über Ihre Schwächen sprechen, muss man eher sagen, ich komme gleich zu den Schwächen, aber herzlichen Dank, dass Sie meine Stärken erwähnt haben. Ich habe ja 3 aufgeschrieben, welche davon passt aus Ihrer Sicht am meisten zum nächsten Position. Dann muss der andere Mensch sich bewusst ins Gehirn rufen, warum dieser Mensch beförderungswürdig ist. Und wir wissen von der Gehirnforschung, alles, was anschaulich und verfügbar für unser Gehirn ist, wird als wahrscheinlicher gesehen. Das heißt, ich habe eine Pflicht als Berater, auch tatsächlich diese Kompetenz auszustrahlen, natürlich mich nicht zu überschätzen. Und wenn man die Kompetenz grundsätzlich ausstrahlt, sind die Leute so dankbar, wenn man sagt, oh, dieser Punkt, super, herzlichen Dank. Da muss ich nochmal benchmarken gehen, da muss ich nochmal in die Forschung gehen, da muss ich mal mit ihren Leuten sprechen, um zu schauen. Man muss eine Balance finden. Ja, ist auch ganz wichtig, diese Art, wie verkaufen wir gute Nachrichten und negative Nachrichten. Und es ist fürs Gehirn der anderen Seite wahnsinnig wichtig, dass man das Gefühl hat, man kriegt positive Nachrichten von der anderen Seite. Die negativen dürfen nicht versteckt werden, das wäre ja katastrophal. Aber ich muss das Gefühl haben, dass die andere Seite mehr Sachen gut macht, als sie schlecht macht. Und letzte Anekdote dazu, ich habe eine Vorständin interviewt, die erzählte, ich gehe nur mit schlechten Nachrichten zum Aufsichtsrat. Jetzt ist sie natürlich nicht mehr Vorstandsvorsitzende in dem Unternehmen, weil sie vergessen hatte, dass das größere Ganze des Aufsichtsrats natürlich ist, das Gefühl zu haben, dass das Unternehmen gut geführt wird. Das heißt, sie hat nicht darauf geachtet, was braucht der Kunde, in dem Fall der Aufsichtsrat. Jetzt ist sie in einem anderen Unternehmen Vorstellung und sagt, ich gehe auch mit den guten Nachrichten zum Aufsichtsrat. Ja, sie wird die Probleme nicht unter den Teppich kehren. Sie wird um Rat fragen, was eine Form der Anerkennung ist. Sie wird aber sicherstellen, dass das Positive besser rüberkommt als das Negative, unter der Annahme, dass sie das Unternehmen ziemlich vernünftig führt, zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen.
Frau Dr. Frank, ich meine, Demut ist ein sehr spannendes Thema, jetzt nach so vielen Jahren der Forschung. Aber was hat Sie dazu bewegt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass alles, was ich unterrichte, und ich unterrichte Regeln der Einflussnahme, Verhandlungsführung, Entscheidungsfindung, all das und Führung, Führungsstile, all das hat was damit zu tun, dass man einen Schritt zurücktritt und auf etwas draufschaut, objektiv, nicht ich durch meine sehr durch mich geprägte Augen. Und dann habe ich gedacht, das war 2019, dann lass mich doch ein Buch schreiben zu Demut. Und Gott sei Dank war ich demutsvoll genug, erstmal zu überlegen, was ist denn da schon alles draußen, was gibt's da schon, und nicht gleich loszuschreiben, und bin auf ein gigantisch großes Forschungsfeld gestoßen. Und dann mit meiner Ex-Unternehmensberater-Perspektive habe halt erstmal alles gelesen, was es dazu gibt, und dann überlegt, wie kann ich da handfeste Forschung drauf aufbauen. Und es lässt sich halt auch so wunderbar unterrichten, weil jeder will halt demutsvoll sein. Wenn ich Leuten die Definition sage ihr, wollt ihr das für euch selber? Wollt ihr das für eure Führungskräfte? Wollt ihr das für eure Mitarbeiter? Sagen alle ja. Und dann frage ich, seid ihr das? Und dann sagen sie ja. Und dann eben, wie ich vorher schon gesagt habe, fragt man die Leute drumherum und dann sagen die, Auwitzwick, nix mit Demut.
Frau Dr. Frank, und seit 6 Jahren beschäftigen Sie sich mit diesem Feld gab es für Sie ein paar Überraschungen, die absolut fasziniert waren, wo Sie sagten, das hätten Sie so sich nicht vorgestellt?
Ich
Oder gab es ein paar Mythen, die Sie entzaubern konnten, auch für Sie selbst?
Also ich finde es wunderschön erstmal, dass es lernbar ist, dass man das wirklich messen kann. Das war mir vorher auch nicht so klar. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich Menschen ändern können. Und ich war immer glücklich, weil ich so oft falsch lag bei der Einschätzung anderer Menschen. Das hat mich immer schon seit der Jugend gefreut, wie oft ich falsch liege. Was mir nicht klar war, bis ich dann beim ganzen Thema Mindset die Forschung gelesen habe, wie viel wir ändern können, wenn wir dranbleiben wollen. Und wie viele wunderbare Beispiele es dafür gibt. Mich hat auch verblüfft, wie viel wir von Glück und Umständen abhängen. Also es gibt eine wunderbare Forschung zum Beispiel, da teilt man Musik, also 14.000 Teilnehmer in 7 Märkte. Und es geht darum, Musik zu hören. Das sind einfach 7 Märkte, in denen jetzt jeweils 2.000 Leute unterschiedlich, ich glaube 100 Lieder streamen können und dann raten können. Und es ist ein absoluter Zufall, welches Lied oder welche Lieder die besten sind in den unterschiedlichen Märkten. Es wird das Allerbeste wird nicht das Schlechteste und das Schlechteste wird nicht das Beste, aber dazwischen ist alles möglich. Diese Art des Zufalls, das hat mich sehr verblüfft. Und das letzte Element, das hat aber auch was damit zu tun mit dem Thema Achtsamkeit, was ich vorher schon mich mit beschäftigt habe, dieser objektive Blick auf uns, wie schwer der fällt. Mir war immer klar, dass unsere Emotionen in gewisser Hinsicht zu analysieren sind. Wo kommt denn dieser Ärger her? Mein Vater hat auch immer gesagt, Schassel, schau mal drauf, warum bist du jetzt ärgerlich und überleg dann und versuchst zu analysieren und komm zu einer Lösung. Ich hatte aber immer gedacht, bis ich mir sozusagen das Gehirn genau angeschaut hatte, dass meine Gedanken eine Form von Klarheit haben und Wahrheit, das, was mein Gehirn aufsprudelt, dass das sinnvoll ist. Versuchen Sie mal zu meditieren und nicht zu denken, dann merkt man erst, was das Gehirn für ein Mist hochwirft. Und diese Art Demut gegenüber meinem eigenen Gehirn zu haben, also mich nicht ganz ernst zu nehmen, das war auch nochmal etwas, was für mich so eine ganz große glücksbringende Erkenntnis ist.
Frau Dr. Frank, stellen Sie sich vor, Ihr Buch wird im Hall of Fame weltweit aufgenommen und Sie dürfen einen Satz drunter schreiben. Welcher Satz wäre das?
Ich finde da schon der egofreie Blick vom Balkon. Ihr Lebensmotto. Also ich finde das ganz, ganz wunderbar.
Dr. Frank, gab es ein Buch in Ihrem Leben, das für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat? Oder wo Sie sagen, das war etwas Überwältigendes? Muss nicht ein Sachbuch sein, kann auch ein Roman gewesen sein.
Also tatsächlich eine wichtige Weichenstellung in meinem Leben war, dass ich Krieg und Frieden auf Russisch lesen wollte. Und das habe ich jetzt dreimal gemacht. Und dafür musste ich erstmal Russisch lernen.
Und das war natürlich
gigantische Weichenstellung. Zurzeit unterrichte ich sehr wenig auf Russisch, aber in Usbekistan war ich vor kurzem und da habe ich wieder unterrichtet. Eine ganze Woche auf Russisch, das hat viel Freude gemacht. Ernsthaft, ja, genau. Sehr, sehr schön.
In Taschkent oder?
In Taschkent habe ich unterrichtet. Wow. Und was ich sehr liebe, was auch wirklich für mich wahnsinnig wichtig ist, sind so Bücher von Dickens, weil Charles Dickens mit einer so wahnwitzigen Liebe auf die Menschen schaut. Diese skurrilen Charaktere, die er hat. Und ich glaube, dieses Prinzip, dass man liebevoll auf die anderen Menschen schaut, selbst wenn sie böse sind, das hat etwas. Ah ja, und dann muss ich jetzt doch nochmal... Das wird jetzt so eine Art Familieneigenwerbung. Mein Vater hat sehr, sehr mächtige Bücher gegen seinen Vater geschrieben. Mein Großvater, der ein Kriegsverbrecher war, der zu Recht gehängt wurde. Diese Bücher, dieser klare Blick darauf, wie jemand sich hängenswürdig entwickelt, das hat für mich auch etwas bewegt. Weil mein Großvater ist nicht geboren und hat gesagt, super, ich möchte am Galgen landen. So, wie passiert das? Und es gibt auch noch ein Buch, ich möchte noch mal schreiben, sowas wie 10 Dinge, die sie tun müssen, um nicht gehängt zu werden. Dieses zu verstehen, wie kann es passieren, dass schlaue, gut ausgebildete Menschen kriminell und böse werden. Also dieser Blick auf das eigene Böse. Oh, da gibt's auch ein gutes Buch über das Böse im Menschen. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen, dass ich mal geschaut habe, wo bin ich als Mutter böse, als Tochter böse, als Kollegin böse. Und da gibt's einen ganzen Schwung. Also dieser Blick auf das Böse in sich selber, das sind auch so die Bücher, die in die Richtung gehen, die finde ich auch immer wahnsinnig wertvoll, weil wir uns so leicht erhöhen, sehr leicht demutsvoll werden und uns sehr leicht eben für ethisch sauber erachten und oft gar nicht merken, wo wir wirklich ans Böse kommen.
Wir haben auch mit einem Gast bei uns gesprochen, das Böse in mir, oder das liebe Böse, die forensische Psychologin, die Psychotherapeutin Dr. Nalin Saleh, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Ja. Frau Dr. Frank, dann die nächste Frage wäre, gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag des Lebens bezeichnen würden?
Also ich finde dieses Zitat von Arthur Ashe, das habe ich erst vor 4 Jahren gehört. Und jetzt habe ich es auch wieder im Kopf. Start where you are, use what you've got, do what you can. Ich finde das so wunderbar. Anfangen, wo man ist, weil die Vergangenheit ist vergangen. Use what you've got, ich habe ja nicht mehr, aber do what you can. Also wirklich dieses 100% Verantwortung übernehmen. Ich habe bei der Unternehmensberatung nicht 100% Verantwortung übernommen. Ich habe die Folien so geschrieben, dass ich dachte, ja, der Partner schaut ja nochmal drauf, bevor er das beim Lenkungsausschuss präsentieren muss. Und ich habe verstanden, ich hätte sie schreiben müssen, als müsste ich da stehen. Und auch Verantwortung, also es ist dann besser geworden in meinen nächsten Berufen, dass man wirklich Verantwortung übernimmt. Auch für das, was man ist, auch in einer Beziehung, auch mit Kindern. Es gibt im Freundeskreis einen Vater, der mal sagte, als wir erzählten, dass die Kinder am Abend die Würstel eigentlich kalt wollten und wir aber sagen, es gibt eine warme Mahlzeit am Tag und deswegen gibt es jetzt halt warm, das ist sozusagen der Familiendeal, dann sagte der andere Vater, das wäre mir zu anstrengend. Das ist keine Option, dass einem Elternschaft zu anstrengend ist. Also dieses 100% Verantwortung übernehmen. Man kann natürlich sagen, es muss nicht einmal am Tag was Warmes geben. Also ich sage jetzt nicht, jeder muss die Würstel warm machen, das nicht. Aber wenn man sich als Familie überlegt hat, es soll einmal am Tag warm geben und es gab es in der Kita oder in der Schule nicht, deswegen gibt es das warm, dann muss man das auch durchhalten. Also dieser Satz, der ist für mich wirklich golden.
Ja, und ist auch befreit vom Opfersein.
Das ja.
Das darf man auch nicht,
oh, ja.
Nicht vergessen. Frau Dr. Frank, die abschließende Frage unseres Gespräches. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Oh, das ist sehr groß. Eine große, wunderschöne Frage. Ich würde sagen, wirklich wach und offen sein und dieses einzige Leben, was wir haben, voll annehmen. Wirklich hungrig sein. Und auch, und das wird jetzt auch wieder philosophisch, ich denke, ich habe die Pflicht, auf längere Zeit glücklich zu sein. Ich habe, weil ich nur ein Leben habe, nicht das Recht, auf Dauer unglücklich zu sein. Nun muss ich sagen, mir ist nicht wirklich Schlimmes passiert. Unser Sohn hat überlebt. Aber ich denke, selbst wenn er gestorben wäre, es wäre meinem Leben gegenüber eine Pflicht, auf längere Sicht wieder ein Glück zu verspüren mit der ganzen Traurigkeit, die man dann hat, weil ich dieses eine Leben habe, was ein Geschenk ist. Ja.
Ja, es ist ein Privileg, lieben zu dürfen. Ja, das ist, Frau Dr. Frank, das ist eine schöne Abschlussnote. Ich bedanke mich herzlich für ein sehr demutsvolles Gespräch mit sehr vielen demutsvollen Erkenntnissen. Und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrer Forschungswelt. Herzlichen Dank für schöne Einsichten.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, hat große Freude gemacht.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.